Ich muss nochmal nachhaken, wie man sich das Ganze konkret vorstellen soll. Sagen wir mal, Überfall auf die Sowjetunion, Deutschland erobert neue Gebiete, weiß, es gibt dort Volksdeutsche. Richten Sie dann Büros ein in Dörfern und Städten und dann gibt es eine Bekanntmachung, alle sollen sich melden oder wie läuft denn sowas dann konkret?
Also ich möchte am Beispiel zeitlich nochmal zurück, da lässt sich das besser machen. Die Baltendeutschen, die Deutschen aus Wolynien und Galizien, also dem sowjetisch besetzten Ostpolen, heute ist das die Ukraine und Teile von Weißrussland, die ziehen in Trecks im Winter 43, 44. Die Balten kommen mit Schiffen an die Häfen Danzig, Swinemünde, Gedingen. Und die Deutschen aus Ostpolen in Trecks kommen die an. In Ziel ist dann der sogenannte Wartegau, Posen und Lodz als die Hauptzentren. Da werden die erstmal in Auffanglagern gesammelt.
Moment, warum kommen die überhaupt an?
Sie kommen, also klar, der Schritt davor ist, aufgrund des Abkommens zum Bevölkerungstransfer gibt es Aufrufe. Das machen dann auch die Sowjets. Es gibt es dann eine in Ostpolen deutsch-sowjetische Kommission. Die SS ist sehr paranoid, weil sie die ganze Zeit Angst haben, dass sie Spione untergejubelt bekommen. Und man überlegt sich auch, wie man das politisch alles auffangen kann. Dass dann die Erwartungshaltung gegenüber dem Volksdeutschen ist grundsätzlich sehr schizophren. Auf der einen Seite die Hoffnung auf rassisch gesunden Zuwachs beim Volk, auf der anderen Seite unglaublich viel Angst davor, vor Spionen, aber auch von schlichten Ressentiments gegenüber Landbevölkerung und hygienischen Zuständen in Osteuropa. Das ist eine sehr, sehr komische Melange, die sich da bildet. In den Orten gibt es dann Aufrufe. Die Aufrufe in Wolhynien gehen ab Oktober, glaube ich, Oktober 39 raus. Die Treks gehen Ende Dezember und im Januar los. Das heißt, bis dahin ist Organisationszeit. Frauen und Kinder werden teilweise mit Zügen in die annektierten westpolnischen Gebiete gebracht. Die Männer zu einem Großteil halt auf Treks. Wenn sie ankommen, werden sie in Auffanglager erstmal gebracht. Man versucht, die Familien wieder zusammenzuführen. Das klappt halt auch nur bedingt. Wie gesagt, bei dieser Aktion reden wir von 120.000 bis 130.000 Menschen. Das ist ja auch kein logistischer Kleinkram. Die Zustände in den Auffanglagern sind furchtbar. Eine enorm hohe Kindersterblichkeit. Also die Nazis haben ein echtes Problem, die Lager zu managen. Wollen die Leute eigentlich ja in den Ostgebieten ansiedeln und da belassen. Das geht aber nicht. Also beschließt man sie auf das sogenannte Altreich, also das Territorium vor dem Krieg, auf kleinere Lager zu verteilen. Und das ist dann der Punkt, wo die Einwandererzentralstelle organisatorisch anfängt, sogenannte fliegende Kommissionen zu bilden. Das sind mobile Einheiten von 35 bis 70 Menschen, die mit Bussen, Autos unterwegs sind, in diese Lager fahren, die von der Volksdeutschen Mittelstelle, kommen wir vielleicht später nochmal zu, was das für eine Institution ist, betrieben werden und dort den Einbürgerungsprozess durchführen. Der beginnt dann erstmal damit, was ich vorhin schon gesagt habe, Aufnahme von Meldedaten. Relativ einfach. Abnahme von Lichtbildern für Ausweise. Also sowohl einen vorläufigen Volkstums- und Umsiedlerausweis, als auch Aufnahmen für die Rassekartei der SS. Also dafür werden explizit nochmal extra Aufnahmen gemacht. Danach kommt dann die sogenannte Gesundheitsstation, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, erstmal die medizinische Untersuchung, dann mit ihrem eugenischen Einschlag, die anthropologische Untersuchung. Und dann kommt eine Stelle, wo der Vermögensausgleich geregelt wird. Das wird dann später wieder rausgemacht genommen, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht so stark ein. Dann kommt die sogenannte Staatsangehörigkeitsstelle. Der Staatsangehörigkeitsstelle wird die deutsche Abstammung anhand von Urkunden bewiesen, die mitgebracht werden sollen, da nicht alle immer Urkunden haben. Also es ist immer noch eine Frage, wo die Leute herkommen. Im Baltikum sind die meisten, die umsiedeln, sowieso schon Mitglieder der deutschen Verbände. Das, und da die schon einen Aria-Paragraphen haben, ist da relativ viel geregelt. Als die Deutschen aus Wolynien und Galizien umgesiedelt werden, wo es keine vergleichbaren Organisationen und Aufzeichnungen gibt, sondern, wie gesagt, die Kirche das Zentrale ist, verfällt man auf die Idee, sogenannte Volkstumssachverständige einzustellen. Dabei handelt es sich um Mitglieder der umgesiedelten Gemeinden, meistens Pfarrer oder Lehrer, die halt viele Leute kennen und die dann quasi die Angaben verifizieren, sofern die Kirchenbücher nicht vorhanden sind. Und weiterhin wird festgestellt, wird die deutsche Sprache gesprochen. Und nicht nur können sie Deutsch, sondern ist Deutsch auch die Umgangssprache. Da muss man halt auch dazu sagen, es ist ein Gebiet, wo die Menschen traditionell mehrsprachig sind. Also das ist das Schöne, diese Bögen sind zum großen Teil überliefert. Liegen im Bundesarchiv und in einem Archiv in Lodz. Ich habe mir Stichpunkte daraus genommen, Stichproben von, ich glaube 200 Stück habe ich mir angeguckt. Und da ist dann kann man wirklich sehen, je älter die Leute sind, desto mehrsprachig. Das nimmt dann eigentlich auch erst diejenigen, die in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts geboren wurden, dann nimmt dann die Mehrsprachigkeit ab im Zuge der Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion, also beziehungsweise im Zarenreich. Fair ist fair. Und geprüft wird auch, waren sie in deutschen Verbänden, in deutschen Vereinigungen, haben die Kinder eine deutsche Schule besucht, sofern es eine gab. Dann werden auch noch solche Sachen geprüft wie Konfession, weil der Deutsche in Osteuropa ist im Regelfall Protestant. Es gibt zwar auch Katholiken dabei, aber es ist für die Selekteure der SS ein Kennzeichen. Wenn jemand Protestant ist und er sagt, er ist Deutscher, ist das glaubwürdiger. Wenn es bei einem Katholiken wird auch zum Beispiel schärfer geprüft. Also die solche kulturalistischen Verwerfungen spielen da auf einmal dann auch wieder eine Rolle. Wenn dann festgestellt wurde, dass es sich tatsächlich um Deutsche handelt, dann wird dann in der Tat vor Ort eine Einbürgerungsurkunde ausgestellt. Das zumindest war der Plan. Das hat organisatorisch nicht immer geklappt. Und mit dem Unterschreiben der Einbürgerungsurkunde mussten die Deutschen auch eine Erklärung unterschreiben, dass alle Angaben stimmen und dass sie insbesondere keine jüdischen Vorfahren verschwiegen haben, was wiederum dann ein Grund wäre, die Einbürgerung für nichtig zu erklären. Also das antisemitische Moment spielt da eine starke Rolle. Ist dann auch der Moment, wo dann im Laufe der Zeit immer wieder die Frage aufkommt, wie geht man mit jüdischer Verwandtschaft um? Aber vielleicht gehen wir einfach später nochmal drauf ein. Und im Abschluss daran, und ich glaube, das ist etwas, was die Einwandererzentralstelle sehr effektiv gemacht hat, gibt es eine Berufseinsatzstelle. Die ist besetzt von Leuten aus den Arbeitsämtern. Also überhaupt, diese Stelle wird zwar von diese gesamte Einheit Einwandererzentralstelle, wird von SS und vor allen Dingen Offizieren des Sicherheitsdienstes geleitet, die an allen zentralen Punkten sitzen. Aber die Fachkräfte sind Mediziner, also es gibt neben SS-Ärzten auch Zivilärzte. Es gibt Abgeordnete der Polizeien und dabei vor allen Dingen Verwaltungsbeamte der Polizeien, die die meldepolizeilichen Abteilungen leiten, die die Staatsangehörigkeitsstellen leiten, weil es ist ja eine Einbürgerung ist ein hoheitlicher Akt. Es ist immerhin noch eine deutsche Behörde. Und da braucht man einen Beamten. Und die Berufseinsatzstelle wird selbstverständlich von Abgeordneten der Arbeitsverwaltung, also der Arbeitsämter und Landesarbeitsämtern gemacht. Die nehmen da die Arbeitsfähigkeit, die Berufe auf. Da geht es dann wirklich auch darum, diese Deutschen so schnell wie möglich in den Rüstungsprozess einzugliedern, sie in Arbeit zu setzen. Wobei da auch wieder schizophrene Situationen entstehen. Auf der einen Seite möchte man, dass die Leute sehr, sehr schnell produktiv sind. Auf der anderen Seite sitzen sie halt in diesen Lagern und man wartet darauf, dass diese Kommissionen kommen. Und die können halt nicht überall zur selben Zeit sein, also bei der Masse der Menschen. Also wir reden auch auf dem Reichsgebiet und von Deutschland besetzten Territorien von zeitweise über 1000 Lagern, in denen diese Deutschen waren. Das ist ja ein riesiger Komplex. Das lässt sich ja nicht, das ist ja schon territorial sehr zersplittert. Wie geht man damit um? Eigentlich sollen sie arbeiten. Aber auf der anderen Seite weiß man ja noch nicht, ob es wirklich auch Deutsche sind. Und auf der anderen Seite sind diese Lager teilweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, in erbärmlichen Zuständen. Das heißt, sie sind auch noch unter Seuchengefahr. Da hadert die SS sehr, sehr stark mit sich selbst, entscheidet sich aber letztendlich dann doch, die Leute in die Rüstungsindustrie einzugliedern. Was auch dazu führt, dass es Gruppen gibt, die zum Beispiel bei den Hermann-Göring-Werten in Salzgitter, werden da 8000 Volksdeutsche in die Produktion eingegliedert und dann erst 1943 schaut dann mal eine Kommission der EWZ vorbei. Also die sind da 3 Jahre, arbeiten die da und gelten zwar formal als privilegiert, dadurch, dass sie aber zum Beispiel Polnisch oder Russisch sprechen und mit den Zwangsarbeitern dort in der Muttersprache sprechen können, haben sie oftmals auch Nachteile dadurch bei ihren Vorgesetzten. Also das wiederum ist über Beschwerdebriefe ganz gut belegt, weil dann die Volksdeutschen sich beschweren, dass sie wie die russischen Fremdarbeiter und Zwangsarbeiter behandelt werden. Also offensichtlich hat da die Idee der rassischen Differenzierung, wie das die SS nannte, einfach auch nicht funktioniert in der Praxis. Also da zeigt sich halt auch, wo eben dieses Rassedenken auch an einfach Grenzen stößt.
Wichtig ist wohl, dass wir mal zu dem Punkt kommen, den du am Anfang mal genannt hast, nämlich die Umsiedlung der einen bedeutete dann die Verdrängung bis hin Ermordung der anderen. Aber ganz kurz vorher doch noch eine Frage, weil ich immer noch nicht so ganz verstehen will vielleicht. Was bedeutet eigentlich überhaupt Einbürgern oder diese Kategorie der Staatsbürgerschaft? Denn wenn das Reich, das Deutsche Reich, laufend erweitert wurde und dann gab es Gebiete, die wurden dann annektiert, andere waren besetzt, wurden de facto eigentlich wie annektiert behandelt, wenn sie es rechtlich nicht waren. Bei anderen Gebieten war noch irgendein anderer Zustand und so weiter. Was war, also es gab ja im Grunde nicht sowas wie so ein fest umrissenes Territorium und ein Staat. Und in was wurden diese Leute dann eigentlich eingebürgert oder aufgenommen? Wurden sie quasi in ein imaginiert, also in eine Volksgemeinschaft?
Sie wurden in die Volksgemeinschaft aufgenommen. Teilweise, wo das durchführbar war, sogar mit einer symbolischen Feier. Also in Österreich gab es einige Lager, wo sich die Gauleiter es nicht haben nehmen lassen, das mit viel Zinnober und Propagandabrimborium auch abzufeiern. Und natürlich, ich glaube, der Nationalsozialismus funktioniert sehr stark auch über symbolische Akte. Also dieser NS-Feierkalender, den es ja gab. Und da ist natürlich die symbolische Aufnahme in die Volksgemeinschaft natürlich ein relativ starker Akt, auch wenn Staatsangehörigkeit dann auch sich im Laufe der Zeit auch verändert. Also das funktioniert ja anders. Das differenziert sich ja auch immer weiter aus. Und es war neben der Vergabe der Staatsangehörigkeit war ja auch nur ein Selektionskriterium. Das andere war ja die Siedlungstauglichkeit. Und die wurde halt an der Rassewertung festgemacht. Also das heißt, wer rassisch gut war, also Deutscher werden konnten relativ viele. Wer davon als rassisch gut befunden wurde, sollte zur Ansiedlung im Osten, was auch immer, und was Osten ist, verändert sich im Laufe des Kriegsgeschehens, angesiedelt werden. Diejenigen, die jetzt als rassisch nicht so doll betrachtet wurden, sollten, wie es im Jargon der SS hieß, in nicht selbstständiger Arbeit dem Deutschtum zugeführt werden. Also man hat die Leute letztendlich mit dem Versprechen nach Deutschland gelockt, sie bekommen, also gerade bei den Bauern aus Ostpolen ist immer das schöne Beispiel, sie bekommen einen Hof, vielleicht sogar noch einen, der größer ist. Als sie dann da waren, wurden sie erstmal in Lager gesteckt, wurden einer relativ demütigen Prozedur der Selektion unterzogen. Und wenn sie dann rassisch nicht fit genug waren, weil sie nicht deutsch genug aussahen für die SS, wurden sie in die Rüstungsindustrie gesteckt. Also da ist schon relativ rüder Umgang auch mit den Volksgenossen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann für die SS immer mehr das Problem gestellt, dass sie ja immer mehr Zwischenfälle bringen. Also dieses ganze Rassedenken suggeriert ja Einfachheit, klare Unterscheidbarkeit. In der Praxis heißt das aber, dass es eigentlich immer neue Zwischenfälle und Zwischenkategorien produziert. Die erste Anordnung zur Umsiedlung ist 2 DIN-A4 Seiten lang, die letzte 14. Und 6 oder 7 Seiten davon kategorisiert alle Zwischenfälle auf. Es wird immer, immer mehr. Und dann fangen sie an, das Staatsangehörigkeitsrecht immer weiter auszudifferenzieren. Also der klassische binäre Code, wie man es in der zivilisierten Welt kennt, zwischen Inländer und Ausländer, fällt weg. Gibt's nicht mehr. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht von 1913, was formal ja zumindest bis zu den Nürnberger Gesetzen gegolten hat, wird komplett ausgehöhlt. Also ich meine, es hat ja aufgrund der rassistischen Praxis hat das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland ja einen schlechten Ruf. Auch nicht zu Unrecht, aber es ist weniger ein systematisches Problem als ein praktisch-politisches Problem. Weil es ist halt, wie es dann im Wissenschaftsjargon so schön heißt, ein patrilineares Blutsrecht. Also ich glaube, bis Anfang der 70er Jahre galt das, dass wenn man einen deutschen Vater hat, die Kinder automatisch Deutsche werden. Das heißt aber auch, wenn dieser Deutsche mit einer Nicht-Deutschen ein Kind hat, wird auch zum Beispiel ein farbiges Kind, ein Afro-Deutsche, würde sofort Deutsche sein. Das zeigt ja, dass das so rassistisch das Recht gar nicht ist, sondern in erster Linie patriarchal. Und die Nazis konnten gerade mit solchen Sachen ja gar nichts anfangen. Und da wurde dann halt die Nürnberger Gesetze deutschen Blutes, diese Kategorie eingeführt, wobei das ja auch eine sehr schwammige Kategorie ist. Aber schwammige Kategorien haben halt den Vorteil, dass sie die Menschen im Unklaren lassen. Und wenn man die Kriterien verheimlicht, muss man sich auch niemand gegenüber rechtfertigen. Das heißt, man kann die politische Exekutive kann relativ frei agieren. Also es klingt erstmal ein bisschen, ja, warum machen die das? Es ist ja total seltsam. Es hat am Ende des Tages hat es eine Funktionalität für die Akteure. Also vor allem für die Täterakteure. Und die kommen dann immer mehr dazu, das Staatsangehörigkeitsrecht aufzulösen. Es gibt dann von 1941 an, gibt es dann ein Staatsangehörigkeitsrecht auf Widerruf. Das ist dann für die, die irgendwie vielleicht deutsch sein könnten, wo man auch das rassisch vermutet, dass sie deutsch sind, aber sie letztendlich nicht deutsch genug sprechen. Also diese Vermischung der vermeintlich klaren biologischen Kategorie Rasse mit politischen, kulturellen und auch ökonomischen Kriterien findet auch immer stärker statt. Und dann wird man Staatsangehöriger auf Widerruf, ist quasi ein Bürger zweiter Klasse und kann innerhalb von 10 Jahren jederzeit beim geringsten Anlass wie Arbeitsverweigerung oder polizeiliche Auffälligkeit die Staatsangehörigkeit entzogen bekommen. Oder wenn man sich besonders hervorgetan hat, vorzeitig als ganzer Staatsangehöriger aufgenommen werden. Und selbst dann kommt noch nicht mal Ausschluss, weil dann kommen wieder Vorlagefälle, zurückgestellte Fälle, wo die Leute dann nochmal ein Jahr in die Produktion geschickt werden. Nochmal sich, also die Vorstellung, sich über Arbeit zu bewähren, ist ein ganz, ganz starker Punkt. Weil da auch, das ist natürlich eine sehr pragmatische Sache. Einen guten Arbeiter muss man nicht unbedingt wegschicken. Facharbeiter sind selten im Krieg, ein rares Gut. Und auf der anderen Seite kann man es dann auch wieder rassistisch aufladen. Weil dann natürlich die Argumentation kommt, ja, wenn er denn gut arbeitet, ist das ja ein Beweis dafür, dass Rasse gut ist. Also dass er gut rassisch ist, dass er da seiner guten Rasse angehört. Weil wenn er das nicht tun würde, wir wissen ja alle, so das Einverständnis, rassisch Minderwertige arbeiten nicht gut. Also da jagt ja ein Zirkelschluss den anderen, wenn man so will.
Es gibt auch so ganz paradoxe Effekte von dieser Staatsbürgerschaft auf Widerruf oder Staatsangehörigkeit.
Staatsangehörigkeit auf Widerruf.
Nämlich zum Beispiel war das so, dass Menschen aus Slowenien, die zu den Menschen gehörten, die dann irgendwann als Deutsche auf Widerruf sozusagen anerkannt worden sind, die wegen Widerstandstätigkeit im KZ gewesen waren, dann entlassen worden sind durch einen Erlass, durch seine Amnestie, was mit ihrem Deutschwerden plötzlich zusammenhängt. Ja, so ganz komische Geschichten. Aber du bist jetzt schon reingerutscht und da machen wir einfach bei dem Themenkomplex weiter mit diesem Rasse. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, je mehr ich zuhöre, umso eher schwimmt mir der Kopf mit dem, was man vielleicht vorher meint. Man hat so ein bisschen klar, Rasse ist doch irgendwie sowas, was man so biologisch mit Abstammung. Und jetzt kommen da so viele andere Kategorien wie auch Arbeit und Siedlungsfähigkeit oder sowas mit rein. Und dass es einerseits ein Volk gibt, quer dazu irgendwie auch noch eine Rasse. Und wie sich sozusagen das Politische oder das Tagesgeschehen, das Kriegsgeschehen auch immer wieder so interagiert mit so Vorstellungen von so Natur. Letztlich diese ganzen Rassevorstellungen sind ja so Natur oder so Vorstellungen oder die Vorstellung eigentlich, so wie ich das bisher immer verstanden habe, auch von den Nazis mit ihrem Rassedenken, dass sie eigentlich so zurück zu einem ursprünglichen Naturzustand von irgendwie festen Rassen zurück wollen, weil in vielen Jahrhunderten alles degeneriert ist, weil die Völker kreuz und quer miteinander gevögelt haben. Jetzt muss man das alles wieder auf Rassen hochzüchten. Also so wie man, Rassen gibt's ja eigentlich nur, soweit ich das kenne, bei Nutztieren, bei Haustieren, weil man nur da so eine Zuchtwahl herstellt und dann in dem Sinne Rassen herstellt, während sonst der Begriff überhaupt gar keinen Sinn macht. Und so haben sie das anscheinend auf Menschen übertragen. Und jetzt will man ein neues deutsches Volk züchten, aber bei dir wird das alles, da merkt man, wie komplex und durcheinander. Also ich finde, das ist völlig durcheinander.
Also die Kollegin Cornelia Essner hat das mal im Irrgarten der Rasselogik genannt. Rasse, es gibt Rasse im Nationalsozialismus, ist in der Tat ein sehr, sehr schwierig zu fassendes Moment, weil es gibt keine konsistente, ansatzweise kohärente Rassenideologie des Nationalsozialismus. Das ist ein Konglomerat sich widersprechender, in Konkurrenz stehender Postulate, teils wissenschaftlicher Natur, also zum Beispiel in der Eugenik hatten wir ja vorhin schon, die auf damaligen medizinischen Erkenntnissen beruhten und dann rassisch aufgeladen worden sind. Die Anthropologie hatten wir auch schon, spielt eine Rolle. Dann gibt es natürlich auch noch so eine Art mystisches Rasseverständnis, wie das bei so solchen Publikationen wie des Stürmers zum Beispiel, wo dann irgendwie das deutsche Volk und das deutsche Blut ja keine biologische, sondern eher eine mystische Kategorie ist, so eine Art Schicksalsgemeinschaft, das ist eher metaphorisch und die scheren sich auch nicht um Wissenschaft, wohingegen die Mediziner zumindest auf der Höhe ihrer Wissenschaft agiert haben zum Teil. Halt das Ganze in eine sehr perverse, unmenschliche Denklogik eingebaut haben, aber wissenschaftlicher Rassismus, mythischer Rassismus. Und dann hat die SS ja noch die Idee des nordischen Menschen. Das ist nochmal so eine ganz eigene SS-gebackene Ideologie, die letztendlich auch einen untauglichen Versuch darstellt, die anthropologische Anschauung mit der eugenischen Anschauung zu verbinden. Versuche das mal kurz zu erläutern. Also auf der einen Seite möchte man Rasse gerne den Leuten ansehen und auf der anderen Seite hat das Eugenische mit seinem dynamischen Moment, man sieht aus, wie man aussieht, das ist ein sehr statisches Rasseverständnis. Und die Eugenik, da kommt eben dieses Hühnerzüchter-Moment, also die Züchtung eines höherwertigen Menschen. Das liefert die Eugenik. Und das versucht man zu verbinden. Also konkret beruht das auf der Rassenlehre von Günther. Der hat dazu auch Bücher geschrieben, die relativ populär waren. Ist auch von den Nazis mit Lehrstühlen bedacht worden. Das sind so vier Momente, vier unterschiedliche Lehren, die da aufeinandertreffen und erstmal nebeneinander existieren. Ja, teilweise in Koexistenz, teilweise sich mal widersprechen. Und niemand macht sich auch eine Mühe darum, das zu ordnen. Weil der Umgang damit selbst spiegelt ja das rassistische Verständnis wider, weil was sich durchsetzt, ist erfolgreich und richtig. Also dass die sozialdarwinistische Denke geht so weit runter, dass sie den Politikstil massiv beeinflusst, dass man wirklich einfach mal für unterschiedliche Sachen nebeneinander laufen lässt und guckt, wer gewinnt. Das ist in gewisser Hinsicht dann schon wieder sehr stringent und konsequent. Wenn man es dann anfängt, aber in der Alltagspraxis dieser Selektionsmechanismen aus den Akten zu rekonstruieren, da kann einem schon manchmal ein bisschen schwindelig werden. Weil in der Tat fängt es dann an, hat man diese Rassenkarte. Da kann man dann halt, da kommt die anthropologische Einstufung. Die entscheidet eigentlich erstmal nur über die Siedlungstauglichkeit ganz am Anfang. Das ist dann 1939, 40.
Das ist dann ja so völlig absurd. Also je nachdem, wie man aussieht, entscheidet das darüber, ob man
siedlungstauglich ist, ja. Man möchte ja quasi die slawischen Ostgebiete mit Deutschen übersiedeln. Und das sollen rassisch hochwertige Deutsche sein. Das ist der Grundgedanke. Eintritt in die Volksgemeinschaft findet noch relativ traditionell statt. Man muss drei deutsche Vorfahren haben und keinen jüdischen Vorfahren. Also drei deutsche Großeltern. Von daher wird der Volk noch sehr, sehr traditionell über eine ganz banale Abstammung plus diesen antisemitischen Vorbehalt festgestellt. Und diese anthropologische Untersuchung ist erstmal nur ein Kriterium dafür, sollen die im Osten siedeln, neue Elite im Osten werden oder im Altreich in der Rüstungsindustrie schuften. Das verändert sich. Das verändert sich über die ganze Zeit hin. Im Sommer 1940 tritt als erstes mal ein ökonomisches Prinzip hinzu. Das heißt, dass jemand nicht deutscher Abstammung, also der nicht genug deutsche Vorfahren vorweisen kann und dementsprechend nicht eingebürgert werden soll, der aber Facharbeiter ist und gleichzeitig eine positive Rassebewertung bekommen hat, der kann dann schon auf einmal Deutscher werden. Also da kommt auf einmal ein ökonomisches Motiv mit rein. Gleichzeitig etabliert sich ein politisches Motiv, weil sogenannte Renegaten, also Leute, die es mit den Nazis nicht so halten, die sollen dann wiederum nicht eingebürgert werden, weil sie ja dann Volksschädlinge sind. Das etabliert sich dann so Ende 1940, Anfang 1941 rum. Also da entsteht dann so ein Bezugsgeflecht zwischen auf der einen Seite ein kulturalistisches Moment, also was spricht man Deutsch? Ein Abstammungsmoment, hat man deutsche Eltern? Rassenanthropologisches Moment, wie sehen die Leute aus? Ökonomisches Moment, wie nützlich sind sie? Und ein politisches Moment, wie gute Mitglieder der Volksgemeinschaft können sie sein? Sind sie politische Gegner? Das bildet ein Bezugsfeld. Diese Punkte bleiben als Bezugsfeld auch eigentlich konstant da. Aber die Wertigkeit der einzelnen Punkte zueinander verschieben sich. Rasse wird zum Beispiel zu einem immer zentraleren Faktor als Eintrittskarte. Es ist immer mehr, kommt man zu dem Punkt, ja, wenn wir das so stringent machen mit der deutschen Abstammung, dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir gar nicht so viele Siedler, wie wir haben wollen. Weil gleichzeitig läuft ja im Hintergrund noch eine gigantische Siedlungsplanung, für die man Ziffern bereitstellen muss. Da stehen Ansiedlungsstäbe bereit, die bei der Einwandererzentralstelle anklopfen und sagen, wir wollen jetzt aber Leute haben, die wir ansiedeln wollen. Gar nicht so sehr, weil die Platz haben zum Ansiedeln, sondern weil die ja auch ihre Existenz rechtfertigen wollen. Also da kommen ja auch verschiedene Motive da rein. Eine Behörde bleibt ja auch gerne bestehen. Und da passieren dann Verschiebungen. Am Anfang, wie gesagt, musste man zu 75%, wie das in der Einteilung der Einwandererzentralstelle hieß, deutscher Abstammung sein, also drei deutsche Großeltern haben. Ende 1944 war es möglich, bei einer sehr guten rassischen Wertung mit einem deutschen Blutsanteil von 12,5% eingebürgert zu werden. Also diese Blutsanteile sind letztendlich immer eine Runterrechnung von Großeltern, von Vorfahren, bei denen man nachweisen konnte, dass sie Deutsche waren. So kommt das zustande. Und so wird Rasse immer mehr zur zentralen Kategorie dessen, was deutsch ist. Und das rechtfertigt man mal wieder mit dem Zirkelschluss, weil der Osten ist ja nur da kulturell hochstehend, wo Deutsche waren. Und das heißt, dass alle, die wir als nützlich ansehen, müssen daher logischerweise von Deutschen abstammen. Und da kommt es dann eben auch zu diesen Zwangsgermanisierungen. Das ist der SS- und Polizeiführer von Lublin, Odilo Globotnik, der sich auch als Massenmörder bei der Aktion Reinhard hervorgetan hat, war auch für Siedlungsprogramme zuständig. Und von dem ist in einer Quelle der Satz überliefert: Blut ist keine Privatangelegenheit. Das ist. Der Nationalsozialismus ist radikal anti-individualistisch. Es geht nicht um das Individuum. Es ist vollkommen egal, was aus dem Einzelnen wird. Es geht um den Volkskörper. Und da ist der Einzelne, ist da erstmal nur Verfügungsmasse. Und die SS sieht sich ja selbst als rassische Elite. Deswegen ist das auch logisch, dass die das machen. Dass die Völkerverschiebung machen. Dass die Zusammensetzung, den Mix neu gestalten wollen. Das ist deren Volkstumspolitik, ist deren ureigenstes Feld. Und da kommen aber natürlich, wie der Name sagt, ist das natürlich auch politisch. In ganz politische Gegner, gemeinschaftsfremde Leute, die sich dann, die zwar rassisch gut aussehen, aber sich als untauglich bei der Arbeit erweisen, die sollen dann alle im Nachhinein wieder aussortiert werden. Und dafür muss man neue Kategorien schaffen, weil halt entgegen der Ursprungsannahme die Sache nicht eindeutig ist, sondern im Gegenteil die behauptete Eindeutigkeit immer neue Zwischenfälle produziert.
Also ich finde das ja ganz gut eigentlich, dass je mehr man darüber redet, über Rasse, herauskommt, dass das ein völliger Unsinn ist und völliges Wirrwarr und dass man überhaupt keine klaren Linien da reinbekommen kann. Vielleicht als abschließende Bemerkung noch, was mir dazu einfällt, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass Hitler auch mal gesagt haben soll am Ende des Krieges, dass wenn das deutsche Volk letztendlich untergeht im Krieg, dann hat es das ja auch nicht anders verdient.
Weil sie die rassisch Unterlegenen sind. Also es ist auf der einen Seite ist Rasse halt ein unglaublich starkes Motiv, weil es so offen ist. Jeder kann sich was drunter vorstellen. Und das ist dann die Einwanderzentralstelle eine Behörde, die das operationalisieren muss, die diese vage Vorstellung von Rasse in Verwaltungshandeln übersetzen muss. Und da kommen natürlich haarsträubende Sachen raus. Und das wiederum ist dann auch der Anknüpfungspunkt, mit denen die Täter, man kann sie ja nicht anders nennen als Täter, hinterher gesagt haben: Ja, aber das sind doch einfach nur wirre Spinnereien auf dem Papier gewesen. Das hatte doch gar keine praktische Relevanz. Natürlich hatte das praktische Relevanz. Also das ist eben keine Hinterzimmerspinnerei von irgendwelchen SS-Ideologen. Das ist eine praxisbestimmende politische Handlungsanweisung. Rasse wird aus der politischen Praxis herausgewonnen. Und der Gegensatz von Ideologie und Praxis, der dann so gerne aufgemacht wird, ist ja nur ein Scheinwiderspruch. Weil das Ideologische ist ja gerade der Praxisbezug. Immer wieder, wenn Sie nicht weiter wissen, laufend gibt es Konferenzen, laufend wird darüber geredet, wie definieren wir eigentlich? Und immer wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man, das wird die Praxis beweisen. Die Praxis beweist es. Und deswegen ist halt auch zu sagen: Ja, aber das sind Ideologen und das war nicht pragmatisch, die waren nicht pragmatisch, das ist Unsinn. Gerade das Pragmatische ist das Ideologische. Das Rumwuseln am Einzelfallen, das Gehen dabei auch über Leichen oder über menschliche Schicksale, macht es halt so bezeichnend. Also von daher ist es eben nur auf den ersten Blick eine sehr wirre Angelegenheit. Auf den zweiten Blick wird es halt, entzieht sich zwar nicht das Wirre, aber es ist eben nicht das Werk von Verrückten, sondern von zielstrebig agierenden Menschen, die eine sehr, sehr klare Vorstellung hatten von dem, was sie tun wollen, was sie erreichen wollen und die einen politischen Gestaltungswillen hatten. Und natürlich dabei auch, also mal ein bisschen salopp gesagt, Herrenmensch ist auch ein Lebensgefühl. Das ist nicht nur eine Phrase. die reisen da durchs Land, sind eine hochmobile Gruppe, bekommen Benzinzuteilung. Das heißt, die sind da schon eine Elite. Die Zivilisten war im Osten das Benzin knapp. Das ist ein rationiertes Militärgut. Und die sind bis zum Ende damit gut ausgestattet worden. Die haben einen eigenen Sonderzug bekommen. Also die sind als unabkömmlich, weil sie eine kriegswichtige Arbeit erledigt haben. Bis zum Februar 1945 hat diese Behörde existiert und gearbeitet. Erst dann ist sie aufgelöst worden. Also das wurde alles schon sehr, sehr ernst genommen.
Okay, jetzt sind wir bei den Herrenmenschen angekommen und machen eine Pause, bevor wir dann dazu kommen, was das für die Knechtmenschen sozusagen bedeutet.